Berliner Dialoge, der Podcast der Stiftung Zukunft Berlin. Die Stiftung Zukunft Berlin engagiert sich nun schon seit rund 15 Jahren für zivilgesellschaftliche Mitverantwortung. Sie war und ist seitdem für inzwischen mehrere hundert Menschen der Weg, in Arbeitsgruppen gemeinsam Positionen zu entwickeln und durchzusetzen.
Willkommen zur zweiten Ausgabe unseres Stiftungspodcasts in diesem Jahr. Mein Name ist Nina Lütjens und ich leite all die Aktivitäten der Stiftung Zukunft Berlin, die sich mit der Region Berlin-Brandenburg befassen. Diese sind thematisch und was ihr Format angeht, breit gestreut. Dazu gleich mehr. Doch Ihnen allen ist gemein, dass Sie den Austausch, die Kooperation innerhalb der Region auf vielerlei Ebenen stärken und ein Bewusstsein dafür schaffen möchten, dass beide Partner von einer guten Nachbarschaft nur profitieren können. Heute möchten wir uns damit befassen, ob es so etwas wie eine Berlin-Brandenburger Identität gibt. Was verbindet die beiden Länder? Was trennt sie? Mit dieser Frage beschäftigt sich unser Zukunftsforum Berlin-Brandenburg in seiner kommenden Sitzung und damit beschäftigen sich heute mit mir diese beiden Gesprächspartner. Zu meiner Rechten Richard Meng. Richard Meng ist Journalist und Publizist, seit 2015 in der Stiftung Zukunft Berlin aktiv und seit dem letzten Dezember Mitglied des Vorstands. Er verantwortet den Themenbereich Berlin-Brandenburg dort. Kurt Winkler zu meiner Linken. Kurt Winkler ist Geschäftsführer der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte und mit dieser Partner unseres jährlich verliehenen Berlin-Brandenburg-Preises. Er leitet das Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte in Potsdam, das Gastgeber des kommenden Zukunftsforums sein wird. Zunächst ein kurzer Einblick in das Spektrum dessen, was wir unter Zusammenarbeit in der Region verstehen. Da ist zum einen unsere Veranstaltungsreihe Nachbarn bei Nachbarn, die uns seit fast 10 Jahren auf den Spuren von Thanes Wanderungen durch die Mark Brandenburg in alle Himmelsrichtungen in Brandenburg führt. Dort organisieren wir mit den jeweiligen Partnergemeinden, den dortigen Pfarrerinnen und Pfarrern, Bürgermeistern, Ortsvorstehern, Feuerwehren, Vereinen und den Einwohnern eine Lesung mit kulturellem Rahmenprogramm und vor allem gegenseitigem Kennenlernen bei Kaffee und Kuchen. In diesem Jahr bereits zum 50. Mal und das wird natürlich entsprechend gefeiert. Bei einer dieser Begegnungen entstand die Idee und der Wunsch, diese dort angetroffenen, mitunter sehr beeindruckenden Initiativen und Projekte zum Wohle der Region für ihr Tun auszuzeichnen. So entstand der Berlin-Brandenburg-Preis im Jahre 2018, der in diesem Jahr übrigens bereits zum 5. Mal von einer hochkarätigen berlin-brandenburgisch besetzten Jury vergeben werden wird. Träger des Preises sind die Stiftung Zukunft Berlin und die Brandenburgische Gesellschaft für Kultur und Geschichte, vertreten durch den hier anwesenden Kurt Winkler. Das 100-jährige Jubiläum von Groß-Berlin und dem 30-jährigen Bestehen von Brandenburg im Jahr 2020 waren für die Stiftung Zukunft Berlin Anlass, das Augenmerk auf die Strukturen und die Organisiertheit der Zusammenarbeit der Region beider Länder zu legen. Dies fand und findet statt mit einem immer wachsenden Netzwerk Brandenburger Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, ihren Berliner Kollegen aus den Bezirken und weiteren kommunalen Vertretern sowie Vertretern der Wirtschaft, Verbände und Kultureinrichtungen und, last but not least, den beiden Landesregierungen. Seit Oktober 2020 arbeitet nun das Zukunftsforum Berlin-Brandenburg zu diesen Themen. Dazu möchte ich jetzt mehr von Richard Meng hören.
Ja, hallo Frau Lütjens, hallo Herr Winkler. Ja, das ist so ein Prozess des Erkennens in der Stiftung Zukunft Berlin, die ja angefangen hat als eine Stiftung, die sich um Berlin und nur um Berlin kümmern wollte. Und dann entwickelt sich über die Jahre die Erkenntnis und zu Recht natürlich, dass dieses Berlin eben nicht mehr eingemauert ist, sondern dass es in einer Umgebung lebt und diese Umgebung nicht nur die Umgebung ist, sondern sie Eigenes zu bieten hat. Sie haben gerade die Dorfkirchen-Veranstaltungsserie genannt, die mich persönlich immer sehr, ja fast schon sagen, angerührt hat im positiven Sinne, dass man, wenn man vielleicht den Tag nutzt für eine kleine Radtour oder eine kleine Wanderung, dann in einer dieser wunderbaren Kirchen eine Fontane-Lesung zuhören kann, ein bisschen was über die Geschichte hört als Berliner. Man plötzlich einen anderen Blick bekommt auf das Gemeinsame. Und zwar nicht nur aus historischen Gründen, sondern auch, weil man das Gefühl hat, da gehört mehr zusammen, als wir zusammen empfinden bisher. Und das, aus diesen vielen Schritten hat sich in der Stiftung Zukunft Berlin, aus diesen vielen Erfahrungen ergeben, dass wir beschlossen haben, wirklich gezielt, systematisch uns um das Verhältnis Berlin-Brandenburg zu kümmern. Und daraus ist das Zukunftsforum geworden, was sich ein bisschen am großen Bruder in dem Ablauf orientiert, der große Bruder oder die große Schwester, das Berlin-Forum. Das ist ein vierteljährlich stattfindendes Plenum zu großen Themen der Stadt Berlin. Und in diesem Zukunftsforum Berlin-Brandenburg versuchen wir vierteljährlich Themen, die uns gemeinsam beschäftigen, aufzurufen. Das ist zum einen natürlich die Zusammenarbeit im Nachbarschaftsrahmen, vor allem entlang der Verkehrsachsen. Denn das ist ja, Verkehr ist ja das, was uns jeden Tag zusammenführt. Leute, die pendeln, Leute, die am Wochenende rausfahren. Aber auch Themen wie die Identitätsfrage, was macht eigentlich Berlin aus? Was macht eigentlich Brandenburg aus? Und unterscheidet sich das eigentlich? Oder ist es das Gleiche? Ist natürlich nicht das Gleiche. Es lohnt die Debatte darüber aber, denn es gibt nicht die eine Identität. Wir werden das ja heute ein bisschen besprechen. Aber so ein Zukunftsforum müsste man erfinden, wenn es es nicht schon gäbe, weil die Politik oder die Staatlichkeit in Berlin und Brandenburg so organisiert ist, als gäbe es nur das eigene Land. Und weil es eben gerade nicht, wie in anderen Regionen, etablierte Formen der Zusammenarbeit gibt. Man merkt das ja immer an der Zusammenarbeit zwischen den beiden Regierungen. Ich kann mich in meiner Zeit als Regierungssprecher in Berlin erinnern, dass es immer die offene Frage war, wenn einmal im Jahr eine gemeinsame Kabinettssitzung anstand. Man darf das eigentlich nicht verraten, aber die Frage ist, was soll man da eigentlich besprechen mit denen? Läuft doch alles. Es lief gar nicht so viel. Aber so in der Außendarstellung sagte man, ist doch alles in Ordnung. Ein wirkliches Interesse aneinander ist lange nicht so da gewesen, wie es nötig wäre. Wir versuchen das mit dem Zukunftsforum Berlin-Brandenburg zu wecken, zu verstärken und übers Jahr dann in Arbeitsgruppen natürlich auch Projekte voranzutreiben, im Wesentlichen Projekte, wo man dann überhaupt erstmal sammelt, was müsste gemeinsam gemacht werden. Da sind wir im Moment in einer super Phase, weil die beiden Landesregierungen gerade merken, wie wichtig das ist. Wir wollen das unterstützen, so wie die Stiftung Zukunft Berlin generell bürgerschaftliches Engagement unterstützt. Wollen wir es auch mit bürgerschaftlichem Engagement unterstützen. Wir wollen es unterlegen mit menschlichen Erfahrungen, menschlichen Ideen und uns nicht auf die Politik verlassen. Das ist es im Wesentlichen und das machen wir. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Und es bringt, finde ich, auch ganz, ganz viele neue Ideen und neue Begegnungen.
Danke. Das haben Sie jetzt schon angedeutet, das Thema Identität oder Identitäten und die Organisiertheit sind Querschnittsthemen, die sich wie rote Fäden durch die gesamte Verhältnisstruktur zwischen Berlin und Brandenburg durchziehen. Herr Winkler, wie sehen Sie das?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, Frau Lütjens, Herr Meng. Das Schöne an dem Begriff Identität ist, dass man sich darüber sehr lange streiten kann und dass er eigentlich jeden zu der Aussage provoziert, ja, irgendwie wichtig, aber was es genau ist, wissen wir auch nicht so richtig. So. In unseren Gesprächen haben wir uns dann sehr schnell dahin bewegt zu sagen, erstmal muss man das Wort ins Plural setzen. Es redet, wenn dann schon bitte um Identitäten, denn die Vielfalt dieses Lebensraums oder dieses gemeinsamen Handlungsraums von Berlin und Brandenburg ist sicherlich etwas, was diese Region auszeichnet, was sie auch lebenswert macht und was eben auch Diversität und Vielfalt tatsächlich ermöglicht und erlaubt. Und so ist es auch ein gedanklicher Grundansatz, sozusagen nicht eine Art von Setzung zu machen, dies oder jenes ist Identität. Wer wollte sich anmaßen, so etwas zu tun? Man hat auch zu Recht große Skepsis gegenüber einer identitätsbasierten Politik, die läuft nämlich meistens darauf hinaus, irgendjemand auszuschließen, der sozusagen dann nicht dazugehört. Nein, unser Punkt ist ein völlig anderer. Sie haben, Herr Meng, von dem wirklichen Interesse gesprochen, aneinander in einer gewissen Entgegensetzung zum Verwaltungshandeln oder zum politischen Handeln an dem Beispiel sozusagen der Kabinettssitzungen. Tatsächlich heißt wirksam, wirkliches Interesse heißt auch ein wirksames Interesse und ein Interesse in der Lebenswirklichkeit. Und so interessieren uns Aspekte, die tatsächlich ganz nah dran sind, gewissermaßen an der Lebenswirklichkeit, an der Lebenspraxis. Ich will ein paar Beispiele geben. Von den 3,6 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern Berlins, denen stehen etwa 360.000 Menschen gegenüber, die täglich zwischen Berlin und Brandenburg pendeln. Also ein Zehntel, wenn man so will, auf die Stadtbevölkerung Berlins gerechnet, sind tatsächlich Pendlerinnen und Pendler. Und wenn auch nicht alle jetzt sozusagen unbedingt aus Brandenburg kommen, vergessen wir nicht, wie viele Menschen aus Polen tatsächlich sozusagen ein- und aus pendeln natürlich, ist es eben doch so, dass in der Arbeitswirklichkeit der Brandenburger und in der Arbeitswirklichkeit auch eines zunehmenden Teils von Berlinerinnen und Berlinern das jeweilige Nachbarland einfach ein ganz zentraler und wichtiger Ort ist, gehört ganz selbstverständlich dazu. Und das hat sozusagen mit Verwaltung dann gar nicht so viel zu tun, mit Verwaltungsgrenzen, außer an einem ganz konkreten Punkt. Wie sind die Taktungen der Regionalverbindungen? Wie viel kostet eine Fahrkarte? Wie oft kann ich hin und her fahren? Wie lange fahren Züge und so weiter? Also da sieht man an diesem Beispiel schon mal ganz schön, wie sozusagen Staatlichkeit auf der einen Seite und die ganz konkrete Lebenspraxis der Menschen auf der anderen Seite zusammenhängt. Und unsere These, Identitäten, wenn man so will, haben ja damit zu tun, womit identifiziere ich mich? Kann ich mich also als Brandenburger auch mit Berliner Kultur identifizieren? Kann ich mich als Berliner identifizieren mit dem, was ich sozusagen in Brandenburg erfahren habe?
Wobei man aber bitte nicht erwarten sollte, dass man am Ende gleich wird. Ich kann das total verstehen, dass jemand, der auf dem Land wohnt, dass der auch mal das Gefühl hat, Großstadt bleibt mir fern. Da will ich gar nicht mit allem was zu tun haben. Und ich kann auch verstehen, gerade bei jungen Leuten, die in der Stadt sind und das Spannende dieses Stadtlebens leben, nicht nur erleben, sondern aktiv leben, dass die sagen, es ist mir doch viel zu langweilig da draußen. Da gibt es bestimmte Lebensphasen, in denen man das eine oder vielleicht eher das andere mag, aber die Realität drängt im Grunde zum Bewusstsein. Wenn die Leute pendeln, dann ist es für sie keine Grenze mehr. Aber in den Köpfen vieler Älterer ist es natürlich noch eine Grenze. Das kommt. Im Grunde gibt es das Problem rund um Frankfurt, rund um München, rund um Hamburg. Hier in Berlin hatten wir nur dummerweise mal ziemlich lange eine Mauer um die Stadt herum. Und in den Köpfen ist das halt einfach als Erfahrung, ohne dass es sehr bewusst ist, oft noch drin, dass man dann schon sagt, naja, außerhalb der Stadt ist dann doch was völlig anderes. Quatsch, heute nicht mehr.
Heute nicht mehr, das ist ein interessanter Punkt. Ich denke, einfach durch die historischen Ereignisse, also durch die Mauer, durch die Trennung sozusagen im Grunde genommen ja nach 45 bis 90, hat man natürlich eine Situation, dass sozusagen diese gewissermaßen eine nachholende Entwicklung, das, was Metropolräume und sozusagen die sie umgebenden Räume in anderen Städten in einer kontinuierlichen Entwicklung erfahren haben, das erfährt Berlin und Brandenburg natürlich in einer Art nachholenden Phase seit den letzten 30 Jahren. Und das ist eine Phase, die sich aber, das finde ich so unglaublich spannend, im Grunde genommen überlagert durch eine wirkliche strukturelle Veränderung. Sie müssen heute nicht mehr in Berlin wohnen, um zu arbeiten, wenn sie in bestimmten Berufen tätig sind. Warum? Weil unsere Arbeit sowieso sozusagen entkoppelt ist von einem konkreten Ort. Sie findet digital statt. Sie haben heute ganz andere Vorstellungen von Mobilität, auch von zeitlichen Zuschnitten sozusagen von Arbeitszeit. Auch diese ganze Frage, was macht eigentlich Work-Life-Balance? Was macht das eigentlich mit meinem Leben aus? Ja, wo soll ich mich ansiedeln? Das sind alles Fragen, die eine ganz große Dynamik entfaltet haben und die, so glaube ich, für viele Berliner zum Beispiel Brandenburg in einer ganz neuen Weise attraktiv gemacht haben.
Ja, ist wieder eine Altersfrage. Wenn junge Leute, wenn sie studieren oder wenn sie Jobs in großen Firmen suchen, dann gehen sie erstmal in die Stadt. Das werden wir nicht umdrehen. Und nur die Langweiler bleiben ja oft dann im Dorf zurück, was auch fürs Dorf ein Problem ist. Und wenn die dann etwas älter sind, wenn sie vielleicht gar selber Kinder haben, kommen sie auf einmal auf ganz andere Gedanken wieder. Also ich finde, es gibt kein Entweder-Oder zwischen Stadt und Land, sondern es gibt immer ein Sowohl-als-Auch. Und was wir lernen müssen, ist, in Berlin müssen wir das noch sehr lernen, in Brandenburg aber auch, ist die Vorteile des jeweils anderen, das ist ja schon was anderes, diese Vorteile auch als Chance für sich selber zu sehen, ohne dass man so werden muss als Brandenburger, wie die Berliner sind und umgekehrt.
Ja, aber jetzt kommt zum Punkt, da will ich einhaken und auch widersprechen oder einen anderen Aspekt betonen. Sie haben jetzt schon mehrfach gesprochen von Stadt und Land und den Dorfkirchen und so etwas. Das ist natürlich auch ein Zerrbild von Brandenburg. Also Brandenburg ist natürlich nicht der ländliche Raum. Wir haben ja ganz andere Strukturen. Wir haben Suburbanisierungsprozesse. Wir haben Städte wie Eberswalde. Eberswalde können Sie in 30 Minuten vom Hauptbahnhof erreichen.
Naja, aber ich beziehe Eberswalde, er hat die Größe von zwei kleinen Kiezen in Berlin.
Ja, aber was heißt das? Also auf welche Frage ist das die Antwort? Wenn wir darüber reden, in welchem Verhältnis sozusagen Metropolraum und das Land Brandenburg zueinander stehen, dann glaube ich, müssen wir sozusagen Orte der Peripherie oder Übergangsräume, Durchdringungsräume betrachten. Das ist, glaube ich, eine zentral wichtige Geschichte. Ich habe mich unterhalten mit Bürgermeistern in diesen Städten in Brandenburg. Da ist zum Beispiel eine ganz konkrete Frage, ist die, wir sind attraktiv für Menschen, die junge Familien, die aus Berlin rausziehen wollen, das hat mit Mieten zu tun oder so etwas, die dort auch arbeiten können, aber wir wollen nicht nur Schlafstätte sein. Wir wollen nicht in dieses Dilemma kommen, dass die Leute bei uns ihr Reihenhäuschen haben, aber ansonsten sozusagen hier nichts unternehmen. Also ist die Frage, kann man regionale Filmfestivals aufbauen? Was ist mit dem regionalen Kulturangebot vor Ort? Und wenn wir über, nicht Identitäten, aber über Identifikationen reden, das ist ein Begriff, der mir viel sympathischer ist, womit kann ich mich identifizieren, wenn ich in Luckenwalde oder irgendwo sozusagen bin? Wie weit bin ich dort sozusagen Bürger? Wie weit gehöre ich Berlin an? Oder wie weit gehöre ich vielleicht einer Generation an, die sich sowieso in puncto Globalität und Regionalität ganz anders, nämlich digital orientiert?
Wissen Sie, ich werde halt misstrauisch, wenn man in ein Entweder-Oder denkt. Und das war zwischen Berlin und Brandenburg so ein bisschen die Tradition. Hatte auch mit der Mauer zu tun, aber auch mit diesem Stadt-Land-Thema. Identitäten, Identifikationen hängen ja oft auch damit zusammen, dass man sich abgrenzt von anderen. Das weiß jeder, der einen Fußballverein gut findet, der braucht auch sein Derby mit dem Nachbarverein und dann gehen die Emotionen hoch. Das ist menschlich, das ist auch toll irgendwo. Aber es darf kein Entweder-Oder sein, es sind beides Fußballvereine, letzten Endes. Und dieses zu lernen, dass man aus brandenburgischer Sicht, auch aus der sogenannten Provinzsicht, die ja gar nicht mehr so nur Provinz ist, da haben Sie recht, die wachsende Kulturangebote auch hat, muss noch mehr wachsen, aber wachsend sind sie schon, aus der Sicht Berlin nicht nur als den Moloch zu sehen, in dem nichts mehr funktioniert, in dem die Ordnung zerfällt, kulturell und so, und umgekehrt aus der Berliner Sicht diese blöde Vorurteil vom dumpfen Landvolk zu überwinden. Es gibt nicht das Entweder-Oder. Wir sind immer in unserem Leben beides, und die Neugierde zu fördern aufeinander, die erst zum Lernen führt, das ist das, was wir mit der Stiftung versuchen, wie ich finde, auch ziemlich erfolgreich.
Ja, und vor allen Dingen das sowohl als auch, nämlich auch ganz konkret in dieser Arbeitsgruppe, die sich schon entsprechend Gedanken gemacht hat. Und vielleicht interessiert das ja nicht nur mich, sondern alle anderen, die zuhören, auch. Was gibt es denn da schon für Arbeitsergebnisse? Wer ist denn dabei? Wer an spannenden Persönlichkeiten?
Ja, natürlich. Also in der Arbeitsgruppe arbeiten Menschen mit, die sehr unterschiedliche Aspekte im Grunde genommen beitragen und aus ihrer jeweiligen professionellen Sicht, auch aus ihrer beruflichen Praxis und natürlich auch ihrem persönlichen Engagement eigentlich genau dieses Motto der Vielfalt tatsächlich auch tragen. Und um ein paar Namen zu nennen, da ist zum Beispiel Friedemann Kunz, der steht für Stadt- und Regionalplanung. Also ein Blick, der hier natürlich ganz eminent wichtig ist. Wir sprachen gerade drüber, über die Frage sozusagen von tatsächlich Verkehr, Wohnen, Arbeiten und wie sich das niederschlägt im Bereich der Regionalplanung. Haben mit Kenneth Anders einen Kulturwissenschaftler und Museumsleiter, der in Altranft im Oderbruch ein völlig neues, sehr stark partizipatives und übrigens wirklich deutschlandweit anerkanntes, als Modell anerkanntes Projekt sozusagen der eine Organisation von kultureller Teilhabe.
Werkstatt für ländliche Kultur.
Werkstatt für ländliche Kultur. Und dieser Begriff ist dort tatsächlich zentral wichtig. Wir haben mit Frau Christmann eine Soziologin und Sozialforscherin bei uns, die sich Gedanken darüber macht, über nachhaltige soziale und soziologische Entwicklungen in diesem Verhältnis sozusagen einer neuen Urbanität, aber eben auch eines neuen, wenn man jetzt doch will, ländlichen Raumes oder eines sozusagen, also wie verändern sich diese Räume im Grunde genommen im Hinblick auf ihre soziale Struktur. Und so ist eine ganze Reihe von Persönlichkeiten, über ein Dutzend, über 12 Persönlichkeiten, die hier mitwirken. Es sind Ortsbürgermeister auch darunter, also auch Menschen, die ganz nah dran sind, ganz handfest dran sind, sozusagen an diesen Fragen, die uns hier beschäftigen.
Ja, und das, was ich noch, wo ich nachfragen möchte, Zukunftsorte, dieses wunderbare Projekt, weil das, finde ich, ist nochmal etwas ganz Neues, was eine ganz junge und aktive Start-up-Sicht sozusagen auf diese Arbeit in der Region, die das Zusammenkommen baut.
Ja, das ist spannend. Das ist das Netzwerk Zukunftsorte, ein Verein, der auch eine öffentliche Förderung erhält. Und die jungen Kolleginnen und Kollegen machen sich darüber Gedanken, wie man eigentlich mit leerstehenden Gebäuden in Brandenburg umgehen kann. Vor allen Dingen also zum Beispiel mit alten LPG-Produktionsflächen, mit Räumen, die so Unräume sind, die im Grunde genommen nicht wirklich entwickelt sind, aber die eben große Entwicklungspotenziale haben. Und die Frage ist hier ja, gibt es Alternativen zu einer gewissermaßen einfachen Vermarktung dieser Flächen? Also wir wissen alle, auch das ist übrigens ein großes Thema, was sind denn eigentlich die agrarischen Strukturen? Ja, also großagrarische Strukturen, auch die Frage von Alternativen zu einer industriellen Landwirtschaft und Tierhaltung, das ist in Brandenburg ein großes Thema tatsächlich. Und das Netzwerk Zukunftsorte macht sich eben Gedanken darum, wie kann man in einer anderen Weise, gemeinwohlorientierten Weise sozusagen solche Orte entwickeln, für sie Investoren und Betreiber finden, zum Beispiel als Coworking Spaces, als Orte einer von genossenschaftlichen gemeinsamen Produktionsverhältnissen, einer sozusagen auch eines gemeinsamen Housing, eines gemeinsamen Lebens. Und das, solche Initiativen machen eben diese Orte, jetzt will ich nicht nur vom ländlichen Raum sprechen, weil es ist mir eine Engführung, die ich problematisch finde, aber wie solche Orte werden durch solche Initiativen ungeheuer lebendig, ungeheuer attraktiv und sie stehen in einem Austausch mit Berlin. Sie sind sozusagen eine Extension Berlins hinaus nach Brandenburg und das ist, glaube ich, ein ganz spannender
Punkt. Und identitätsstiftend.
Es ist sozusagen identitätsstiftend
für diese Räume. Dann finden sich die Räume erstmal selber auch. Das ist ja etwas, was Kultur überall, in Berlin im Übrigen auch, bewirkt, dass man überhaupt erst zusammenkommt, dass man etwas findet, was einen eint. Was am Land manchmal gar nicht so leicht ist, weil Kultur am Land eben ein dickes Brett oft ist, einfach weil sie sich nicht rechnet, weil es schwer ist, sie zu finanzieren und man die Leute nochmal neu motivieren muss, weil sie sich daran gewöhnt haben, dass das alles in die Städte abwandert. Ich finde, Sie haben den Begriff Vielfalt ja genannt. Der ist sowas wie die Marke. Als wir vor 10 Jahren überlegt haben, wie wir weltweit für Berlin werben, mit welchen Begriffen, sind wir am Ende auf den Begriff Vielfalt gekommen und haben gesagt, im Grunde ist es das. Und es ist aber nicht die gleiche Vielfalt, dieselbe, die gleiche vielleicht schon, wie in Brandenburg oder wie in Mecklenburg oder wie in Bayern. Es ist eine Vielfalt, die sich entwickelt, die kreativ ist, und in der Unterscheidungsmöglichkeiten da sind, wieder wie beim Fußballverein, man identifiziert sich mit etwas, man grenzt sich von etwas ab, von etwas anderem und es ist trotzdem Sport, es macht Spaß. Und wir dürfen nicht diese falsche Vorstellung haben, das muss eine Einheitsbrei werden. Wir müssen Spaß daran haben, verschieden zu sein und in die Richtung entwickeln wir uns gerade. Ich finde, das ist eine super Zeit für diese Ideen, nur man muss es natürlich auch immer wieder anschieben.
Darf ich nachfragen und nochmal den Begriff Inventar ins Spiel bringen in dem Zusammenhang?
Ja, wir haben uns überlegt, wie kann man denn jetzt eigentlich mit so einem Thema umgehen, das zugleich sofort einen ganz großen Reichtum sozusagen auch an Assoziationen, Ideen, auch persönlichen Erfahrungen mobilisiert und das andererseits natürlich dann so ein bisschen nach allen Ecken ausfasert. Ja, also wie geht man dann jetzt damit eigentlich um? Und die Idee ist die, dass wir uns diesem Raum tatsächlich schreibend nähern wollen. Also eine Beschreibung im wörtlichen und im übertragenen Sinn vornehmen wollen von Aspekten, von Facetten, die Berlin und Brandenburg gemeinsam haben oder Blickweisen, die sozusagen der eine Bereich auf den anderen hat. Also, und das nennen wir mit einem technischen Arbeitstitel Inventar, also eine Art Inventarisierung, eine Art Beschreibung von Identifikationsräumen, Identifikationsmöglichkeiten. Und damit das jetzt nicht alles so abstrakt natürlich bleibt, will ich so ein paar Themen nennen, die wir erstmal wirklich auf der Ebene von Essays angehen. Da geht es tatsächlich um Sand und Schlamm. Also die, wenn Sie heute...
Mehr Sand als Schlamm.
Ja, mehr Sand als Schlamm. Ja, kommt ein bisschen drauf an. Wenn Sie heute am Schlachtensee spazieren gehen, dann erleben Sie eine städtische Freizeitkultur in einer Landschaft, die natürlich auch eine vollständig brandenburgische Landschaft sein könnte. Warum? Weil die erdgeschichtlichen Bedingungen und die Morphologie des Territoriums sozusagen natürlich das gleiche ist. Also das, was da an eiszeitlichen Ablagerungen entstanden ist, das interessiert sich natürlich nicht dafür, ob dann da irgendwann mal eine Metropole drauf entstanden ist oder nicht. Also ein Blick auf die Natur zum Beispiel kann ein verbindender Blick sein. Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie denn eigentlich Brandenburg in Berlin vorkommt. Das ist auch ein spannendes Thema. Sie haben eine Prenzlauer Allee. Ja, warum heißt die denn bitte schön so? Für viele Menschen, die in der Prenzlauer Allee wohnen, ist vielleicht die Frage, wieso heißen die so und wo führt die denn eigentlich hin? Und war ich schon mal in Prenzlau?
Im Zweifel häufiger in Mallorca als in Prenzlau.
Richtig, genau. Aber dennoch ist es so, das ist ein Vorkommen Brandenburgs, wenn Sie so wollen, in Berlin. Mal ganz davon abgesehen, dass das weltweit, in alle Richtungen, das weltweit bekannteste Baudenkmal Berlins ist ja auch nach Brandenburg benannt. Aber das nur das Brandenburger Tor, das nur nebenbei.
Nach der Stadt Brandenburg in dem Fall.
Ja, nach der Stadt Brandenburg und natürlich auch nach, jetzt sind wir dann im Bereich der Geschichte, ne? Nach einem
Kurfürstentum. Brandenburg kommt man in alle Richtungen, wenn man in Berlin lebt.
Die Frage Natur, die Frage Namen, die Frage der Passage, also was sind eigentlich die Erfahrungen bei dem Hin- und Verfahren, wenn man mal so will.
Aber dann soll bitte auch Berlin in Brandenburg vorkommen. Wie wäre es denn damit?
Tut es das nicht? Wenn die Leute sagen jetzt...
Na gut, Sie haben recht, Berliner Straßen gibt es auch aus jeder Richtung.
Ja, aber wenn Sie denken, es gibt ja einen Feiertag, den Berlin und Brandenburg nicht gemeinsam haben. Der Reformationstag ist bekanntlich in Brandenburg ein Feiertag, in Berlin nicht. Ja. Das ist natürlich für die Brandenburger der Punkt, wo man nach Berlin fährt, um einzukaufen.
Für die Berliner Geschäfte gut.
Genau. Und ich finde diese Sache des Einkaufens, des Wirtschaftens im weitesten Sinn, hat natürlich auch ganz viel mit Identifizierung zu tun.
Oh ja.
Wohin orientiere ich mich denn? Wohin fahre ich denn? Was finde ich auch cool? Ja, welches Angebot lockt mich, auch ein Freizeitangebot? Das sind doch die Dinge, die wir betrachten können, ohne jede Norm, aber betrachten können und sagen können, ja, hier sind sozusagen einfach Felder des Austauschs, Felder der Gemeinsamkeit, Felder auch sozusagen der gegenseitigen Wahrnehmung.
Der Neugierde und der Überraschung. Neugierde. Bitte auch der positiven Überraschung. Man ist ja als Ur-Berliner, wenn man dann wirklich mal in Brandenburg unterwegs ist, zu Fuß, mit dem Fahrrad, jedenfalls nicht mit dem Auto durchrauscht, ist ja wirklich immer wieder mal überrascht über grandiose Landschaften, die man im Herzen auch wieder mitnimmt. Und zwar nicht nur die Landschaften, bitte, sondern auch die Menschen, die da wohnen, die ja in ihrer fast stoischen Ruhe gegenüber der Hektik der Großstadt auch ein Stück weit uns was zu sagen haben. Nämlich, dass sie auch wirklich in einer Einigkeit mit ihrer Umgebung leben, wie das in der Großstadt oft gar nicht so möglich ist.
Ja, jetzt sehen Sie mich so ein bisschen kritisch gucken. Denn es ist ja nicht der edle Wilde. Also jetzt müssen wir aufpassen, dass man nicht sozusagen dass man nicht das Vorurteil sozusagen, hier ist die Metropole und die Zivilisation und dort ist der Brandenburger, der im Einklang mit seiner Natur lebt. Das wäre natürlich ein krasses Zerrbild.
So, wir sollten auch nicht alles auflösen und alle Fragen beantworten, sonst kommt ja keiner mehr zu unserer nächsten Veranstaltung, zum nächsten Zukunftsforum Berlin-Brandenburg. Meine Herren, wir müssen zur Schlussrunde kommen. Was ist Ihre Idee? Wie kann man die Themen Identität, Identitäten und vielleicht auch das Querschnittsthema Organisiertheit einbetten und zurückführen in die konkrete politische Arbeit der Stiftung Zukunft Berlin?
Es ist ja ein Thema, in dem es ums Ganze geht, im besten Sinne. Wir machen sehr konkrete Projekte. Wir versuchen die Zusammenarbeit von Berlin in Richtung Cottbus, in Richtung Wittenberge, Nordwest, vielleicht in Richtung Stettin eines Tages voranzubringen. Und wir sind oft versucht, dann einfach nur daran zu denken, ja, welche Verkehrswege muss man ausbauen, welche Kitas muss man einrichten für Pendlerinnen und Pendler. Das sind so die konkreten Dinge. Wenn dieses Thema Identitäten mal dazu führt, dass wir immer mal mitdenken, warum machen wir das eigentlich? Was ist eigentlich der Kern? Was verbindet uns in Zukunft? Dann haben wir viel gewonnen. Und deswegen finde ich, dieses Thema ist dazu da, dass wir uns vergewissern, dass das, was wir machen im Konkreten, dass das einen wichtigen Sinn macht und dass das uns gemeinsam, und zwar beide, vorantreibt, in aller Verschiedenheit, in der wir sind, uns vorantreibt.
Und die beiden Landesregierungen mit ihrer schönen Wetterlage gerade momentan, lassen die sich davon beeindrucken?
Na, die haben ja reagiert. Also die Zeiten, wo man sich fragt, was sollen wir denn mit denen diskutieren? Ich glaube, die sind jetzt vorbei. Inzwischen haben beide gemerkt, bis hin zu Verkehrstrassen zum Beispiel, dass es im beiderseitigen Interesse ist, wenn eine S-Bahn ein Stück weiter rein nach Brandenburg fährt und es nicht für Brandenburg egal ist oder für Berlin egal ist. Also da hat sich was aufgetan. Das muss jetzt aber gefestigt werden und es darf eben nicht nur reine Interessenspolitik sein. Da drängt die Wirklichkeit, diese Dinge in die Hand zu nehmen. Und ich habe den Eindruck, es steht auf dem Papier mittlerweile überall, in den Koalitionsvereinbarungen, im Regierungsprogrammen. Aber es braucht, wie in allen Dingen, es braucht Bürgerinnen und Bürger, die da auch antreiben. Sonst, wenn sie das nur der Verwaltung, ich sag mal auch der Bürokratie überlassen, die sind guten Willens häufig, meistens, aber so ganz viel bewegen alleine tun sie dann doch nicht. Wir brauchen diesen Druck und dafür sind wir auch da. Als Forum, aber auch als Gemeinschaft von Menschen, die etwas voranbringen wollen.
Was denken Sie, was so eine Literatin wie Manja Präkels zu dem Thema zugespitzt schreiben würde?
Ja, ich glaube, sie würde die radikale Perspektive einer Bürgerin einnehmen, die sozusagen die Politik vor die Schranken ihrer konkreten Wahrnehmung und ihres Alltags zerrt und darauf besteht, dass die Binnenlogik von Verwaltung, die Binnenlogik von Bürokratie sozusagen nicht sich eben auf sich selbst beschränken kann, sondern dass es immer wieder der Herausforderung bedarf, darüber hinauszugehen. Und das genau sozusagen aus dem zivilgesellschaftlichen Raum, in dem Fall auch aus dem literarischen Raum, natürlich eigentlich die Provokation kommen muss, auch die Neugierde, der Ideenreichtum und vor allen Dingen die Bodenhaftung, die dann tatsächlich hineinführt in die ganz konkreten Belange von Menschen, die sich mit dieser Region tatsächlich identifizieren wollen.
Wie toll, dass sie in der Arbeitsgruppe ist, Manja Präkels.
So
super.
Ist es. Ja.
Wie gesagt, seit Oktober 2020 arbeitet das Zukunftsforum Berlin-Brandenburg zu diversen Themen. Unser neuestes Format zu den relevanten Themen der Region erwartet uns am 16. März in der 5. Ausgabe zu dem wundervollen Thema Berlin-Brandenburger Identitäten. Herr Winkler, können Sie da noch 2 Sätzchen zu formulieren?
Bitte. Ja, im Moment ist in meinem Haus, im Haus der brandenburgisch-preußischen Geschichte in Potsdam, eine Ausstellung zu sehen unter dem Titel Morgen – Zukünfte in Brandenburg. Da machen wir uns Gedanken darüber, wie die Zukunft aussehen kann dieses Landes. Und wir haben eben 30 verschiedene zivilgesellschaftliche Initiativen, Ehrenamtler, auch Wirtschaftsunternehmen, auch sozusagen Initiativen im öffentlichen Raum eingeladen, ihre Zukunftsvision zu formulieren. Und unser Zukunftsforum hat dort sozusagen Sitz und Stimme. Das heißt, ist dort eben auch in der Ausstellung vertreten. Und der Höhepunkt dieses Engagements ist eben eine gemeinsame Veranstaltung am 16. März um 18 Uhr in Potsdam im Haus der Brandenburg-Preußischen Geschichte. Dort werden wir in einigen Impulsreferaten diese Themen vertiefen, die uns heute beschäftigt sind. Also alles rund um diese Frage, womit kann, soll ich mich identifizieren als Berliner, als Brandenburger. Und in einem zweiten Teil der Veranstaltung werden wir tatsächlich die Politik in die Schranken fordern. Das heißt, wir haben Fraktionsvorsitzende der demokratischen Parteien aus Berlin und Brandenburg eingeladen, mit uns gemeinsam und moderiert von Volker Hassemer über genau diese Fragen eines gemeinsamen Weges und auch der Unterschiede und sozusagen eines gemeinsamen Handlungsraums von Berlin und Brandenburg zu sprechen und hoffentlich auch zu streiten.
Super, ich freue mich drauf. Vielen Dank für Ihre Einschätzung davon, was Berlin-Brandenburg ausmacht. Das war hochinteressant und sehr spannend. Weitere Informationen zur Stiftungsarbeit und zum Zukunftsforum Berlin-Brandenburg finden Sie auf unserer Website www.stiftungzukunftberlin.eu. Dort können Sie auch unseren Newsletter abonnieren oder Sie folgen den Social-Media-Kanälen der Stiftung, um auf dem Laufenden zu bleiben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.